Herzlich willkommen zu Technikquatsch. Heute Folge 11 nach unserer Jubiläumsfolge. Und ja, danke dann auch für die Grüße da. Ja, heute sind wir mal wieder da. Es ist überraschend warm auf einmal wieder geworden. Ich bin der Mo.
Ich bin der Mike.
Und herzlich willkommen. Mike, wie geht's dir heute?
Auch ja, ganz gut, wie du ja sagst, ein bisschen warm geworden, aber da habe ich Glück eigentlich momentan. Es hat sich nicht ganz so aufgeheizt. Und was ich heute hauptsächlich damit verbracht habe, ist meinen Eltern einen neuen Telefonvertrag zu geben. ja, wir hatten, das ist eine ganz blöde Sache. Also da ruft öfter in letzter Zeit irgend so eine komische Betrugsmasche an. Von wegen, die wollen immer mich, aber die rufen immer bei meinen Eltern an, was mich total nervt. Und irgendwelche, Mahnabteilung, bla bla. Und ich habe dann schon gemeint, erstmal, wenn ich irgendwo eine Nummer angebe, dann gebe ich meine Handynummer an. Und nicht die Festnetznummer meiner Eltern. Also woran die gekommen sind, weiß ich erstmal gar nicht. So, dann habe ich dann meine Eltern inzwischen schon gesagt, hey, macht euch keinen Kopf, das hat nichts zu bedeuten. Gibt's mir die einfach? Ja, und dann habe ich so, ja, erzählt er irgendwas von wegen, ich hätte irgendwas nicht gekündigt und irgendwas im Januar, keine Ahnung. Und ja, und deshalb sind jetzt da 12 mal 69 € angefallen. Ah, okay. Mhm. Gut, dann hat er gemeint, ja, wegen, bevor es irgendwie der Rechtsabteilung gibt, habe ich gesagt, ja, habe ich gemeint, wissen Sie was? Schick es mir das einfach schriftlich.
Ja, es ist so. Kommen wir aus dem Callcenter-Gewerbe. Ich habe ja Riesenspaß an so einem Anrufen, ne?
Ja.
Also es ist halt trotzdem eine Sauerei, gerade für Leute, die sich nicht auskennen.
Weil gestern habe ich auch so einen Anruf gehabt, von derselben Nummer, komischerweise eine Handynummer, weil auch so eine Firma ruft mit der Handynummer an, ganz klar. Und haben sie bei mir endlich mal tatsächlich auf mein Handy angerufen. Und dann gehe ich so ran, ja, gestern. Ja, hallo? 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 Ja, ich rufe doch mal später an. Okay. Hat keiner mehr angerufen. Und da habe ich dann halt jetzt die Nummern abgeglichen, habe dann gesehen, ja, okay, habe dann die Nummer natürlich gegoogelt, habe dann gesehen, ah ja, okay, gleiche Masche ganz oft. Habe dann erstmal geschaut, dass ich die Nummer beim Festnetzanschluss sperre, damit die Nummer genervt werden, weil lieber zu mir, ich komme damit gut gleich. Aber ich meine, die lassen ja mir nicht einmal Spaß mit ihnen haben, die legen ja auf.
Ja, das ist dann nervig, wenn du 15 Anrufe hast.
Ja, aber ich meine, ich würde denen halt gerne ein bisschen Spaß, also wenigstens Zeit klauen oder so. Ja, gut.
Ich kenne das ja auch. Also ich hatte mal eine Zeit lang, hab die Nummer gegoogelt. Also ich war immer überrascht, weil die irgendwie ganz komischen Zeiten angerufen haben. Und dann hat sie halt rausgestellt, dass so ein Phishing-Verein, die versuchen, an deine Daten von Vodafone zu kommen. Mhm. Was herrlich bekloppt ist, da wir einen Rahmenvertrag haben, die sowieso nichts in dem Vertrag machen könnten, selbst wenn sie wollten. Dann haben sie halt angerufen und habe ich versucht, wirklich das Gespräch rauszuziehen. Und der hat das aber sofort geblickt, dass ich kein Vollidiot bin und hat dann sofort aufgelegt.
Ja, genau, das ist diesen ganzen, erinnerst du dich noch an die Sache mit, dass jemand von Microsoft in großen Anführungsstrichen anruft?
Ja.
Genau, das hatten wir auch mal, meine Eltern. Und zum Glück hat meine Mutter auch gleich reagiert und es mir übergeben. Und da habe ich nicht schnell genug. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich weiß, dass es ein Blödsinn ist und so. Ich hätte auch viel mehr Spaß damit haben können. Aber naja.
Ja.
Ach ja.
Es ist ja eh alles so, ja. Ist ja immer noch viel aktiv. Ich meine, wir haben eine relativ alte Gesellschaft und lassen sich halt gerne übers Ohr hauen. Ich meine, Haustürgeschäfte gibt es auch noch genug, die gemacht werden. Und ja, ich habe es jetzt bei meinem Schwiegervater gehabt, der war halt, nennt sich Ranger-Einheit. Das heißt, das ist nicht die Telekom direkt, das ist halt ein Vertriebspartner der Telekom, der als Telekom-Partner auftritt. Jeder hat es schon mal gehört oder mitbekommen, dieses Jahr, wir haben es in ihrer Straße geändert und ihre Buchses Neues machen, aber auch genauso gut Vodafone, ehemalige Unity-Media-Leute. Diese Ranger-Einheiten machen das alles so. Ja, die kommen sind vor einer fadenscheinigen Argument versuchen sie reinzukommen und dann so, ja, geben sie mal ihre Rechnung, das können wir alles billiger und besser machen und es bleibt alles gleich, aber es wird alles besser und billiger und dann, ja, mein Schwiegervater hat halt eine 300 MB Leitung bei Unity Media, also jetzt Vodafone und Fernsehen bei denen und aber auch eine Fritzbox und eine feste IP, weil das da geht und ja, und dann haben die ihm dann dafür aber ein Entertain, also Magenta TV heißt es ja mittlerweile, Fernsehanschluss mit 100 MB verkauft, einen Kaufrouter, damit die grundliche Grundgebühr auf jeden Fall günstiger ist als das, was ihr jetzt bei denen bezahlt, also bei jetzt Vodafone. Und ja, und da hat es mir gezeigt, so, hä, alles krude. Ich habe mich schon voll aufgeregt, okay, wurde über den Tisch gezogen. Ruft dann bei der Telekom an, direkt. Ja, was heißt direkt, das ist in der Regel ja auch Subunternehmen, aber ja, Corporate Identity, haha. Auch ganz tolle Leute dran gehabt und konnte dann, was heißt auflösen. Im Final war es halt so, dass der Vertrag, quasi die Auftragsbestätigung erst 90 Tage vor Anschlusswechsel, also da eine Rufnummermitnahme vorlag, vor Anschlusswechsel gewesen wäre. Deswegen er jederzeit dann den stornieren konnte, was wir auch dann gemacht haben. Da frage ich mich dann aber auch, dann ist da jemand unterwegs, betreibt einen Heidenaufwand, labert einen Haufen Müll. Am Ende des Tages kommt gar nichts rum, weil widerrufst du den ganzen Quatsch dann. Das war schon komisch.
Hm. Ja, also auf jeden Fall habe ich, während ich das gesperrt, also im Account war und dann die Nummer gesperrt habe, gesehen, dass heute der letzte Tag ist, um den Vertrag zu kündigen. Und mich dann natürlich gleich umgeschaut und habe jetzt erstmal einen Anbieterwechsel angeleiert, sodass es fürs erste Jahr 25 Euro weniger kostet im Monat.
Ja, das ist auch schön.
Für die gleiche Leistung, von Telekom auf Vodafone. Und jetzt schauen wir mal, wie das wird. Aber steht da kein Grund, dass das nichts passen soll.
Final ist es ja tatsächlich so, Vodafone ist auch Reseller der Deutschen Telekom, das heißt...
Ist in dem Fall auch quasi, das ist die gleiche, die haben hier nichts Eigenes, das ist die gleiche Leitung, das gleiche Ding, nur steht dann Vodafone da und nicht Telekom.
Das ist dann genauso gut. Wobei, zu, als ehemaliger, also als jemand, der über ein Subunternehmen für die Telekom gearbeitet hat, also wie gesagt, Unternehmen, was Telekom beauftragt hat, natürlich dann subjektiv die Telekom etwas mehr Leistung bieten kann, weil es deren Leitung ist, aber solange die Leitung stabil ist, ist es ja auch egal. Von daher, alles gut.
Oha. Das war mein aufregendes heute sozusagen.
Wir hatten heute, ich war heute das erste Mal seit 3 Monaten wieder 8 Stunden arbeiten. Ich habe mit einem Mitarbeiter zusammen, heute ist ja der 30.06., also wieder ein Dienstag, wo wir das aufnehmen, Jahresabschluss, Geschäftsjahr endet heute bei uns. Mussten wir halt Inventur machen, auch genug zu tun. Auch mal wieder komisch, so lange auf der Arbeit zu sein nach der ganzen Corona-Zeit. Schon der Wahnsinn. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Und ganz eventuell haben wir eine Wohnung jetzt in Freiburg, da müssen wir jetzt mal schauen.
Hm, stimmt, das hast du erwähnt gehabt.
Ja, und jetzt morgen haben wir, das ist witzig, wir hatten letzte Woche da schon was gemacht, haben auch jetzt alles hingeschickt, warten jetzt noch auf eine Rückmeldung vom Vermieterverein. Also betreut wird das Ganze von Vonovia, die jetzt hier nicht den geilsten Ruf haben, wo ich auch schon selber richtig Ärger mit hatte. Aber ja, mein Gott. Also Ärger im Sinne von, ich hatte einen Besichtigungstermin, ist halt keiner gekommen. 1 Stunde lang nicht, obwohl ich zurückgerufen habe. Das war so mittelschön. Und gut, aber ja, und jetzt haben wir witzigerweise gestern eine Wohnung gesehen, die genau 2 Häuser weiter neben der Wohnung ist, wo wir eigentlich schon haben wollten. Und da haben wir morgen einen Besichtigungstermin.
Hm. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Erfolg, Glück.
Oh ja.
Ja.
Ich hoffe das Beste, das wird schon mal cool. Genau, dann würde ich einfach mal starten mit der ersten News. Dann klick, klick. Gaming oder Aufreger? Ach komm, machen wir Gaming. Weil es genauso ein Aufreger ist. Von auf golem.de The Last of Us 2. Diskussion über Umfang von Games. Ja, die Sau wurde jetzt aber auch wirklich überall durchs Dorf getrieben. Ich wollte auch mal meinen Senf zu geben. Hier auch wieder interessant. Produktion von Computerspielen wie The Last of Us 2 wird zu teuer. Das sagt ein ehemaliger Sony-Manager und nennt als Grund die Spieldauer. Worum geht's? Last of Us 2 hat, sagen wir mal, ja, einige Kontroversen bei Spielern ausgelöst, die ich nur bedingt nachvollziehen kann, weil ich Last of Us 1 immer noch nicht gespielt habe. Und entsprechend natürlich 2 auch noch nicht gespielt habe. Und
ebenfalls.
Ja. So reden die 2 Experten darüber, aber im Endeffekt ist das Thema ja halt universell. Hier geht es einfach darum, dass The Last of Us soll wohl doppelt so lang sein wie der erste Teil.
So wie ich das mitbekommen habe, ja. Der erste ist so knapp 12 Stunden, glaube ich, wird er immer veranschlagt. Und der zweite ist so bei 24, 25 Stunden.
Genau, ich immer ganz genau 25. Ich habe jetzt How Long to Beat. Sagen Main Story 22, Main Story mit extra 27, ja, 25 mit ein bisschen Kram passt. Completionist 34,5. Also das ist schon nicht das wenigste Spiel.
Ja gut, Completion ist es sowieso.
Ja, das ist, das, dafür ist mir die Zeit mittlerweile zu schade. Das war mal Last of Us 1. Ja, fast, wie gesagt, Last of Us, ja, Main Story 15,5 Stunden.
Okay, ist dann doch ein bisschen länger, aber ja, sowas um den Dreh.
Ja, aber das ist ja, ja. Mir geht es einfach darum, dass halt die Spielentwicklung halt generell teurer wird und dadurch, dass man halt so lange Blockbuster entwickelt, geht man halt auch preislich in eine Richtung, wo es halt schwierig wird. Und unter anderem, selbst ein Schreier, den wir auch schon öfters erwähnt haben, Schreier hat es dann auch gesagt, also er ist ja auch eher so Fan von kürzeren Spielen. Ja. Haben wir so wieder die Diskussion um die Länge. Wir haben sie ja hier auch schon geführt. Ich finde halt auch, also ich habe schon wieder, immer wieder an verschiedenen Punkten geführt, auch im Discord. Spiel muss wegen mir nicht 30, 40, 50 Stunden lang sein. Zumindest nicht ein storygetriebenes Spiel. Sagen wir es mal so. Also 20, 30 Stunden kann man schon machen. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist furchtbar stressig. Bei The Last of Us 2 zumindest, was die Kritiker sagen, ist es aber auch so ein bisschen so, dass du es merkst und dann wird es halt schwierig bei so einem Spiel. Da ist die Immersion, die Geschichte halt so wichtig. Da geht es dann nicht darum, noch irgendwo zu, Anführungszeichen, zu grinden und sonst irgendwas.
Ja, genau. Also, das ist halt so, was ich jetzt bei konkret bei Last of Us 2 mitbekommen habe, ist, dass also der generelle Tenor bei den meisten, die ich kenne, die es gespielt haben, war halt schon so, dass es so 5, 6 Stunden zu lang ist. Also, dass quasi das Spiel das dann auch nicht mehr spielerisch trägt. Dass dann einfach so Längen entstehen, also spielerisch halt, zwischen den Story-Passagen. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, eben wie du ja sagst, bei storybasierten oder getriebenen Sachen, als ich zum Beispiel jetzt auch Naughty Dog Uncharted 2 wiedergespielt hatte, das ist dann irgendwann auch so, wo es dann merkst, so ja, jetzt könnte es mal langsam endlich aufhören. Wo das nicht das allerlängste Spiel ist. Das ist so, weiß nicht, also vielleicht ist es auch ein bisschen was entsteht durch, also ich habe da das Gefühl, dass es auch eine gewisse Diskrepanz zu im Alter ist dann. Ja, und ich meine, gerade der finanzielle Faktor. Wenn du jetzt zurückdenkst und einer, man ist 16 und man kauft sich ja 60, 70 € Spiel, da möchte man dann schon, dass man für sein Geld was hat.
Ja, das ist ja immer die Diskussion. Ich meine, das ist schon, es muss halt getragen werden davon. Ich meine, bei The Last of Us 2 ist wohl das aktuell am bestverkaufteste exklusive PS4-Spiel überhaupt. Das heißt, kein anderes PS4-Spiel, exklusive PS4-Spiel hat sich in der kurzen Zeit so viel verkauft wie aktuell The Last of Us 2. Und das heißt, die Fans in Anführungszeichen geben recht, auch leidenschaftliche Fans sagen ja, das ist alles nicht viel zu lang, tralala. Aber wie gesagt, ich finde es auch nur so, wenn man Last of Us 2 gibt es ja genug Kontroversen, was für die Story betrifft, wobei ich mich bis jetzt versucht habe, jeder ein, zwei Sachen kann ich erahnen, was wahrscheinlich komisch wird, aber so richtig nachvollziehen kann ich es noch nicht. Wie gesagt, da ich ja im ersten Teil auch noch nicht gespielt habe, aber ich finde es halt exemplarisch. Also wie gesagt, für mich muss ein Spiel nicht ewig lang sein, gerade wenn es um Kosten geht. Bei The Last of Us 2 ist es aber ja auch so, man weiß ja, dass es da wohl extremen Crunch gab. Das ist dann auch so, ja, warum machst du dein Spiel dann in Anführungszeichen so viel länger als das erste Spiel? Machst halt Crunch und dann sagen die Leute, das ist zu lang. Ja, danke.
Ja, das ist halt tatsächlich so eine Diskrepanz, die dann, ich meine jetzt, nimm einen anderen Vergleichspunkt, was so lange Spiele angeht, sowas wie The Witcher 3 oder jetzt wahrscheinlich kommend dann Cyberpunk 2077, das aber wahrscheinlich kürzer sein wird als The Witcher. Und die haben ja auch, also man weiß auch von The Witcher 3, dass die damals ordentlich Crunch hatten. Und jetzt wahrscheinlich mit Cyberpunk nicht viel anders. Und ja, so da ist aber halt dann auch von den Leuten, die es gespielt haben, ich habe es nicht gespielt. Ja, da werde ich mir was anhören dürfen wieder.
Ich hab so Witcher 3 erst letztens beim Epic Store im Sale gekauft. Also ich bin da genauso schlimm.
Aber da ist halt dann auch, was ich eben von den Leuten oder was ich halt generell mitbekommen habe, dass da halt auch insofern Inhalt ist mit den vielen Nebenquests und die auch teilweise sehr gut sein sollen. Ich sag's jetzt immer nur sein sollen, weil ich es halt eben nicht gespielt habe.
Kannst ja genauso gut, auch wenn es andere vielleicht ein bisschen anders sehen, Assassin's Creed Odyssey ja dafür auch nehmen, wie du ja auch erzählt hast, da hat auch ewig viel Content und ist lang und für viele viel zu lang.
Ja, kann ich auch vollkommen verstehen. Das ist, also bei mir ging es halt deshalb, weil ich es an sich auf zweimal gespielt habe und vor allem, ich hatte beim ersten Mal ja auch so 30, 40 Stunden schon und war ungefähr bei der Hälfte und hatte dann keine Lust mehr. Und dann erst wieder durch die Ankündigung von Assassin's Creed Valhalla habe ich wieder Lust bekommen. Und ja, dann habe ich es auch fertig gespielt. Aber es hat dann auch mehrere Wochen gedauert, weil ich halt auch nicht am Stück, das ist so immer wieder so kleinere Häppchen. Ja, das ist halt ganz schwierig. Oder wenn ich zurückdenke, wieder an Assassin's Creed Black Flag. Da bin ich teilweise abends heimgekommen und habe dann mal so 1 bis 2 Stunden bin ich übers Meer geschippert. Habe aber nichts von der Story gemacht. Da war es einfach nur so ein entspannendes Schiffe versenken sozusagen.
Das brauchst du aber auch. Also es sind ja zwei Sachen. Einmal die bei Black Flag, was auch mein persönlich, habe ich nie durchgezockt.
Ich auch nicht.
Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da reingebuttert habe. Vor allen Dingen bin ich halt durch die Gegend gemacht, habe Quatsch gemacht, ein paar Missionen gemacht, bin halt durch die Gegend gemacht, habe Chanties gesucht, also alles cool und das ist ja das halt auch dieser Zeitvertreib. Aber wie gesagt, ist auch Just Cause 4, was ich beendet habe. Es ist immer und immer und immer wieder, also nach Stunde 2 ist es der gleiche Game Loop und der macht halt bis Stunde 28, glaube ich, die ich dann gespielt habe, macht er halt Spaß und das war okay und das ist dann aber, glaube ich, auch Content. Bloß gesagt, ist der Game Loop und die Spielerfahrung so gut, dass da jetzt keine 75.000 Menschen dran arbeiten müssen, 70 Jahre lang, sondern da gibt es halt diesen einen Game Loop und der wird wieder und wieder genutzt. Das ist halt wirklich das typische Grind, aber wenn das Spielprinzip es hergibt, dann ist gut. Jetzt vielleicht als Gegenbeispiel auch zu Last of Us 2 ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe es dann auch gerade bei How Long the Beat rausgenommen. Ein Spiel, wo jetzt im Nachhinein nachfällt. Viele sagen, es wäre gar nicht so gut gewesen. Ich sage alle, ihr lügt. Bioshock Infinity, einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich liebe diese Story.
Das ist auch verdammt gut, ja.
Ich bin da so investiert. Ich habe jetzt auch geguckt, ganze Main Story hat 11,5 Stunden gedauert. Wenn man sich das reine Gameplay trägt das Spiel halt eigentlich auch nicht sonderlich gut. Das reine Gameplay war okay, es war halt wie bei Bioshock typisch. Es war halt okay, hat auch teilweise Spaß gemacht, aber war jetzt nichts, wo du jetzt zum Beispiel auch 20, 30 Stunden machen könntest. Und das Spiel war halt auch, ist ja eigentlich komplett Story-fokussiert mit ein bisschen Geballer dazwischen. Extrem blutigen Geballer, der ist nicht hätte gebraucht, nicht braucht meines Ding, aber das ist für was anderes mal. Und ja, hatte ich das Gefühl, da haben die relativ ziemlich, die haben gewusst, was sie da haben. Und auch bei Bioshock Infinity war es ja auch so, dass es wohl auch, es gibt ja diesen E3-Trailer, womit sie dann später sogar noch Werbung gemacht haben, wo das Spiel rauskam. Ich hatte dann den Trailer sogar als Werbeclip im Kino damals gesehen, von Bioshock, wo Szenen drin sind, die im fertigen Spiel nie vorkommen. Weil sie halt das Spiel nochmal irgendwie verschlankt haben, was dem auch sehr, sehr, sehr gut getan hat. Und ja, ich glaube, das ist so für mich so, wenn du weißt, was es kann, dann machst du halt so ein Spiel. Ich glaube, so fühlt es zumindest das, was ich überlese, auch bei The Last of Us an. Und ja, und auch da auf den Punkt zu kommen, mach halt Spiele, die du dir leisten kannst als Unternehmen. Das ist ja auch, ich finde das auch immer ein komisches Argument mit diesen, ja, es müssen dann so High-End-Super-Duper-Spiele entwickelt werden, sonst kaufen es die Leute nicht. Aber das ist halt so nicht richtig. Und du musst ja auch irgendwo eine Wirtschaftlichkeit erstellen. Du kannst ja nicht irgendwelche Dinge produzieren, die so teuer sind, dass sie den nichts mehr reinholen. Deswegen finde ich die Argumentationsweise ein bisschen komisch. Du machst halt, planst das Spiel halt auf die Menge, wo du glaubst, und das ist ja ganz normale Rechnung, so und so viel Einnahmen sind zu erwarten, Worst Case, Best Case Szenario. Das ist der Korridor, in dem wir das Spiel entwickeln. So und so viel Gewinn machen wir da, so und so viel Gewinn machen wir da, und dann können wir das nächste Spiel entwickeln und weiter geht's. Also, ja. Ist halt nicht jetzt so, dass Sony Naughty Dog einstellt, weil sie zu teure Spiele produzieren, weil sonst die Leute das nicht kaufen. Das wäre ja auch Quatsch. Deswegen ist es ein bisschen für mich komisches Argument.
Ja, oder was ich halt auch ein gutes Beispiel finde für kurz und knackig, ist zum Beispiel Portal.
Mhm.
Portal 1 vor allem. Das war absolut auf den Punkt. Da war einfach kein Leerlauf.
Ja. Oder Tomb Raider, der erste jetzt, das Reboot.
Ja, obwohl der auch nicht kurz war.
Nee, kurz war der nicht, aber der war sehr. Das war viel Content. Das war Wahnsinn.
Ja, aber kompakt irgendwie, das stimmt. Das ist. Man kam immer vorwärts, war immer sowas vorwärts kommen.
Ja, das ist so. Das ist es ja. Also, ja. Wie gesagt, ich will ja gar nicht auf Last of Us 2 reinschlagen. Wie gesagt, keiner von beiden hat es gespielt, aber ja. Story-Spiele sollten halt ein schlankes Erlebnis haben, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Nur nochmal zurückzukommen, wer das gesagt, also auf welches Zitat oder es sich da berufen wird, es ist der ehemalige Sony America oder beziehungsweise Sony Entertainment-Chef Sean Layden gewesen. Der und der hat auch entsprechend sich da mehr oder weniger direkt, also so halb direkt auf Last of Us bezogen, weil es war eins der großen Spiele noch, das unter ihm sozusagen gestartet ist. Weil der hat letzten Herbst, glaube ich, aufgehört.
Ja, ich habe.
Oder letzten Winter.
Ich habe Wikipedia aufgemacht, 30. September, und war der CEO von Sony Entertainment Worldwide Studios, also für alle Studios. Und ja, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen.
Also nur um zu sagen, der Typ weiß schon, was er sagt. Also der kommt aus der Ecke, der sieht es schon durchaus richtig. Also aus einer Perspektive, wo man sagen kann, das ist nicht irgendeiner, der dahergelaufen, sondern das ist schon nicht ganz ohne Substanz.
Ja, ja, er hat ja recht, aber ja, wie gesagt, es gibt immer so verschiedene Ansatzpunkte und, ja, und wie gesagt, zu sehr auf Last of 2 zu gehen, manchmal wünscht man sich halt so ein paar schlanke Spiele. Natürlich hängt er wirklich mit dem Spiel zusammen. Ich meine, Hearts of Iron sollte jetzt keine 20 Stunden haben. Also, das ist ja ganz klar, halt das, was das Spiel, das Gameplay halt hergibt. Aber ja, wie gesagt, also gerade diese schönen, schlanken Spielerfahrungen, auch hier wieder, der Indie-Markt ist ja ein schönes Beispiel dafür, oder für beides. Es gibt ja auch sehr, sehr lange Indie-Spiele. Gerade diese Plattformer-Geschichten oder Metroidvanias, was ja so dein Metier ist.
Ja, so gern, immer mal wieder, ja.
Ja, darüber kannst du, wo man Metroidvania ja sich, sagen wir mal, von den Assets, von der ganzen Entwicklung halt auch anbietet, dann vielleicht ein bisschen länger zu sein, was die Produktionszeit nicht unfassbar verdoppelt. Das heißt, doppelte Spiellänge ist nicht gleich doppelte Entwicklungszeit zwingend. Bei Metroidvania zum Beispiel.
Nee, also bei den klassischen, vor allem den 2Ds, ist es nicht so das große Problem, glaube ich.
Ja, wie gesagt, ich komme ja wieder an den Punkt zurück, wenn man sagen kann, macht die Spiele, die ihr machen wollt, aber jetzt, wenn es halt so teuer wird, dann macht halt die Spiele bis zu dem Punkt, wo es Sinn ergibt. Man muss halt, wie gesagt, immer eine Wirtschaftlichkeit reinmachen, aber das sollten, glaube ich, alle genauso gut wissen.
Ja, aber eben gerade jetzt bei solchen Spielen, wenn es dann ist, wo es Gameplay vielleicht einfach, es gibt Spiele, da macht's Gameplay einfach Spaß. Und dann gibt es halt solche, wie jetzt halt, so eher so Story-getriebene, wo das Gameplay mehr so, ja, sagen wir mal, Mittel zum Zweck ist, um die Geschichte zu erzählen. Also, dass man halt quasi von einem Geschichtserzählpunkt zum nächsten kommt. Da ist dann auch für. Manchmal trägt dann einfach das Gameplay selbst nicht so gut. Also zumindest ist das, was ich jetzt auch ein bisschen aus den ganzen Diskussionen rausgelesen habe. Weil ich werde es spielen, ich habe den ersten ja installiert sogar auf der PS4 Und ich habe mir aber gedacht, ja, da jetzt hat das schon so spät rausgekommen ist, werde ich es wahrscheinlich auf der PS5 spielen. Weil das kommt garantiert auch in einer verbesserten Version. Weil was ich auch, das ist jetzt ganz unabhängig von der Länge, was man auch hört, das Last of Us 4 ist das lauteste PS4-Spiel, das es gibt. Und das hängt nicht direkt vom Spiel her, sondern von der Lautstärke des Lüfters. Also ich habe von Leuten, also gerade die PS4 Pro, die erste Version, also die erste Charge, die muss abgehen wie ein Düsenjet, also so richtig.
Ich habe die Standard PS4.
Die soll gar nicht so laut sein, weil die ja eher dann ein bisschen zurückgenommen ist, was die Auflösung und so angeht. Also anscheinend kommt die ein bisschen vom Lüftungs... Aber naja.
Ist ja auch so ein Ding. Ja, also solange ich es einigermaßen flüssig spielen kann, ich bin da nicht so empfindlich, aber es liegt auch als alter PC-Gamer, der nicht immer viel Geld hatte, bist du dann gefühlt vielleicht auch ein bisschen resistenter manchmal. Ich weiß es ja nicht. Geht ja in beide Richtungen. Es gibt Leute, die nur noch auf 144 Hertz Monitoren spielen können und das Gescroll auf einem normalen Monitor nicht mehr sehen können. Das ist schon geil. Hat mir wirklich einer erzählt.
Okay, ja. Ich sitze auch vor einem 144 Hertz Monitor.
Ja, der erzählt, der sitzt auf der Arbeit und kriegt Kopfschmerzen durch das Mausgescrolle bei dem normalen Monitor auf der Arbeit. So, ja.
So schlimm ist es bei mir nicht. Ich merke es nicht so direkt. Also, man merkt einen Unterschied, das schon. Bei mir ist es nicht so, dass ich sage, boah, ist ja furchtbar, sondern ich sage so, ja, okay, ist ein bisschen zäh.
Ja, das glaube ich. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Thema auch erschöpfend erstmal behandelt. Tja, dann übergebe ich ja mal an dich.
Gut, dann mache ich mal eine schöne klassische Hardware-News. Und zwar also noch nicht komplett im Handel, aber zumindest schon mal ein Test auf Computer Base. 8 Terabyte Consumer SSD.
Ah.
Also, und zwar geht es hier konkret um die Samsung SSD 870 QVO. Ja, also, und das wird die erste offizielle, eben für den normalen Heimanwender, wie wir es sind, mit maximal 8 Terabyte. Also, da stoßen wir jetzt schon in Gefilde vor. Da brauchst du irgendwann, also da ist dann, man kann es absehen, dass die HDD wirklich ein Auslaufmodell ist. Und wie fange ich an? Also, ich habe eigentlich die News rausgenommen. Erstens, 8 Terabyte. Das ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr groß. Und zweitens, das hat eben diesen, was das QVO schon andeutet, diesen QLC-Speicherchips genannt. Q, was heißt das? Das sind Quad-Layer-Chips. Genau. Das heißt, dass das sind 3D-NAND, das heißt, dass in einem Dings da quasi in 4 Bits gespeichert werden können. Es gibt momentan Single-Layer, also SLC, Multilayer, MLC, Triple-Layer und Quad-Layer. Da merkt man mal wieder, dass der mit 2 Bits, also Multilayer MLC, da sie da irgendwie nicht richtig weitergedacht haben, weil Multi hätten sie auch gleich Dual sagen können, aber ja, wurscht. Das finde ich so ein bisschen bescheuert. Warum, weißt, da kommt erst 1, viele, 3, 4. Es ist eine Zählung, die kapiere ich nicht.
Das ist halt Werbeblabla. Ganz klar, da saß
ja
einer.
Ja, aber, ja, genau.
Ja. Multi ist besser als Dual, also bloß Gas.
Ja, ja, und bloß dann irgendwann, dann, ja, wir haben 3. Mist.
Mega Multi Ultra.
Genau. Warum ich jetzt darauf eingehe, ist jetzt nämlich der Punkt. Also es gab schon als, die ersten waren halt Single. Das war als erster einfach, ja. Dann kam der Multi raus und dann wurde schon gemeckert, ja, der hält nicht, der ist nicht so schnell, der hält nicht so, der ist nicht so zuverlässig wie die mit Single, also einem Bit pro Chip, pro Dings halt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die da abgeht, also pro Einheit. Und ja, und dann hat sich herausgestellt, ja gut, das ist eigentlich doch okay. Dann der Triple, schlechter als der mit Dual, also der Multi. Und dann kam der Vierer und da ist es tatsächlich jetzt wirklich schlechter. Nee, also das ist tatsächlich so, dass die immer weniger haltbar sind, was jetzt tatsächlich für den normalen Nutzer wie wir sind nahezu irrelevant ist. Also ich sag's mal so, die, welche ist denn das? Das ist die 1, 2, 4, die 1-Terabyte-Version davon. Hat Total Bytes Written, also das, was sozusagen der Hersteller garantiert, dass es funktioniert, dass es aushalten soll, es muss, sind 360 Terabyte. Also man muss quasi dieses Teil 360 mal komplett neu beschreiben, damit es außerhalb des versprochenen Rahmen fällt. Nur mal so. Ja, also es ist jetzt eigentlich im normalen Use Case nicht wirklich drin. Also das ist das eine. Das andere ist, dass vor allem QLC langsamer ist. Deutlich langsamer. Und das sieht man in den Tests. Wenn ich jetzt nämlich da kurz was vortrage, ist, da haben sie das nämlich mal getestet. Wenn, das ist die falsche Seite. Ich brauche die hier. Genau, das ist nämlich schon so angegeben. Ja. Also, wenn es nur in diesen QLC-Speicher sich bewegt, dann schafft die 1-Terabyte-Version 80 Megabyte pro Sekunde schreiben.
Oh.
Eine SSD.
Das ist nicht viel.
Genau, wir reden hier von der SATA. Also, das muss ich dazu sagen, das ist eine SATA, keine NVMe.
Die statt angegebenen Geschwindigkeiten sind ja normalerweise um einiges höher bei den anderen Platten.
Ja, jetzt muss ich kurz, ich sag nur, wenn das sich nur in dem QLC, also diesen Speicher befindet. Und die 2, 4 und 8, die sind bei 160 Megabyte. So. Deshalb, weil das so ein Problem ist, haben die immer noch einen SLC, also Single Layer Chip Cache, ja, wie auch immer die mit ausspricht. Genau. Und zwar hat die 1 Terabyte, also die haben einen durchgehenden von 6 Gigabyte und dann noch einen dynamischen von, bei der 1 Terabyte 36 Gigabyte, 6 Gigabyte, nicht Terabyte, also ein Standard von 6 Gigabyte und einen dynamischen von 36 Gigabyte und die größeren, auch den Standard von 6 Gigabyte und den dynamischen von 72 Gigabyte. Das heißt, die größeren in dem Computerbase-Test haben sie die Tests anhand einer 4 Terabyte Version durchgeführt, hast du quasi insgesamt 78 Gigabyte Cache. Und während, wenn man quasi innerhalb dieser 78 Gigabyte sich bewegt, schreibt das Ding halt mit seinen maximalen 530 Megabyte pro Sekunde, was halt auch die Schnittstelle bloß hergibt. Erst wenn man am Stück mehr als die 78 Gigabyte schreibt, es geht um Schreiben, dann fällt es runter oder fällt es zurück auf die 160 Megabyte.
Ja gut, kommst ja nicht hin.
Genau, also einerseits auf dem Papier klingt es erstmal ganz furchtbar für eine SSD.
Ja.
Aber, also, du musst, also es geht halt wirklich darum, dass du am Stück so und so viel schreibst, dass der Cache quasi ausgeht. Und direkt auf, weil während du halt dann die nicht nutzt, dann schreibt der halt vom SLC-Cache auf den normalen QLC zum Speichern. Das, und dann ist er wieder quasi frei und dann kann er wieder anders genutzt werden. Das haben sie nämlich dann tatsächlich mal schön an einem, die Tests, die sie gemacht haben, haben sie nämlich sehr praxisnah, und das finde ich toll, sie haben Steam-Ordner kopiert.
Okay.
Und zwar in verschiedenen Größen, und zwar einmal 38 GB, einmal 185 GB und einmal 390 GB. Und da sieht man dann eben schön, haben sie so Zeitmessungen, also sozusagen der klassische Vergleichspunkt, haben sie da die Crucial MX 500 1 TB, weil das auch eine ganz klassische TLC, also Triple Layer Chips, SATA SSD ist, also sozusagen der Standard. Und da haben sie dann hier, also bei 38 GB, kopieren von einer NVMe auf das Testmuster, haben die quasi die gleiche Übertragungsrate gehabt. Da haben von den 38 GB haben sie insgesamt so, ja, ungefähr, also bei der 870, 1 Minute 27 gebraucht, bei der MX500 1 Minute 28, also das ist Messtoleranz. Dann bei 185 ist das schon ein ganz anderer Schnack sozusagen. Da braucht die MX500 8 Minuten und 2 Sekunden und die 870 QVO schon 16 Minuten und 38 Sekunden. Da merkt man halt dann, dass der Cache aus ist und dann fällt es dann runter eben auf die geringe Geschwindigkeit. Noch deutlicher dann, wenn man es mit den 390 sieht, da sind es dann von der MX500 1TB 15 Minuten 47 Sekunden auf 36 Minuten 56. Also da schreibst du, dauert es dann gleich mal mehr als das Doppelte.
Und da sehe ich ja auch so, dass schwierig, weil eben wenn du eine große SSD hast, wer wird die nutzen? Halt Leute, oder in aller Regel würden sich das Leute zuholen, die halt viel größere Datenmengen durch die Gegend schieben und die gern schnell durch die Gegend schieben. Stichwort HD-Schneiden, HD-Streamen, was auch immer. Aber beim Stream
ist... Ja gut, ja, aber da hast halt immer noch, wie gesagt, der Cache, der dauert, der ist 78 GB groß und das schiebt ja währenddessen weiter auf den QLC. Also 78 am Stück erstmal sozusagen verbrauchen, das ist schon, weil der Punkt ist, also eigentlich eignen sich die Dinger dann als sozusagen, ja, hauptsächlich Datenspeicher, weil wenn du jetzt halt einfach mal bloß deine Spiele drauf hast, im Lesen unterscheiden sie sich nämlich nahezu gar nicht von den Standard. Es geht nur ums Schreiben. Schreiben ist ein Problem. Jetzt haben sie nämlich Steam-Ordner lesen, das haben sie gleich nur mit dem 390er getestet. Da haben wir die Crucial, die MX500. Brauchen die 390 GB 14 Minuten 37 Sekunden. Und bei der anderen, bei der 78 QVO, 14 Minuten 51. Also ein paar Sekunden länger. Also das ist dann, und wenn du von, also für Spiele, für einen großen Spielekatalog, ist es wurscht, weil die, wenn die mal drauf sind, liest es ja eigentlich bloß. Und, Riesenvorteil, machen keinen Lärm im Vergleich zu Festplatten.
Ja, das ist richtig.
Und das ist halt eben das, was ich nur bloß, ich wollte eigentlich diesen Test hauptsächlich nutzen, um den Unterschied zwischen den verschiedenen Chip-Arten. Und weil QVO tatsächlich, der QLC, QVO heißt ja die Platte, die SSD direkt, nennen, also dass QLC häufig noch einen schlechten Ruf hat. Das, also wirklich sozusagen als Nutzplatte im Sinne von, eben Videoschnitt vielleicht oder sowas, muss es vielleicht nicht unbedingt sein, aber als standardnormales Abspeicherding oder halt eben als Platte für Spiele oder so, tut es überhaupt nichts. Der Punkt ist ja eigentlich der, theoretisch wäre der günstiger, weil ja auf gleichem Platz mehr Daten gespeichert werden können, eben 4 statt 3 oder je nachdem halt. Das Problem ist bloß, dass es momentan einfach keinen Preisvorteil gibt. Weil der 1TB MX500 mit TLC kostet ungefähr 100 Euro oder ein bisschen über 100 Euro und die QLC-Dinger kosten auch ungefähr 100 Euro. Dann kann ich mir auch die andere mit dem in Anführungsstrichen hochwertigeren Speicher nehmen. Sollten die halt mal wirklich mal spürbar günstiger sein, dann spricht nichts dagegen, das als zusätzliche anstelle einer großen Festplatte einfach eine große SSD. Wenn jetzt dann halt nicht auch noch die Preise dazu kommen, weil die 8 Terabyte kosten halt in der UVP, weil das Ding kommt, also die 8-Terabyte-Version kommt erst im August auf den Markt, die anderen Ende Juli. Also die 8-Terabyte ist halt bei ungefähr 850 Euro.
Ja gut, etwas mehr als ein pro Terabyte 100 Euro ist ja, ja.
Es ist der normale SSD-Preis momentan, aber es sind halt trotzdem 800 Euro. Aber ich finde es einfach, man sieht, es wird einfach weiterkommen. Und jetzt, wenn jetzt dann die Konsolen kommen und Dings, SSDs kompletter Standard sind, hoffe ich mal, dass es insgesamt auch mal wieder weiter in Bewegung kommt. Andererseits könnte das auch eine Verknappung verursachen und es erstmal teurer werden, wer weiß. Ja gut, da ist eigentlich jetzt alles gesagt. Also hoffen wir mal, dass das weitergeht mit den SSDs, weil ich meine, ja, HDD werden jetzt auch weiterhin noch Einsatzbereiche haben, wahrscheinlich eher so in NAS-Bereichen, einfach nur Storage, aber für den normalen User verschwindet eigentlich die Notwendigkeit, in seinem normalen Rechner eine HDD zu haben. Das wird immer weniger.
Da vielleicht noch eine Anmerkung, was die Festplatten betrifft. Da gab es ja auch eine interessante News bei Western Digital? Und die Western Digital Red
Platten? Ja, die waren die sozusagen die schlimmsten Finger, ja.
Naja, da ging es ja darum, dass sie jetzt die Sachen entsprechend richtig benennen, weil es ja verschiedene Versionen, also die Red sollte eigentlich immer ursprünglich die beste Platte sein. War es aber teilweise nicht. Teilweise war dann älterer, langsamerer Speicher drin, was halt die Schreib- und Lesegeschwindigkeit verlangsamt hat, was natürlich nicht so geil ist.
Ja, andererseits, eigentlich ist es umgekehrt. Die alte Methode ist die bessere.
Oder so, ja.
Genau, weil das eine, also das ist eine ist CMR, das ist Conventional Magnetic irgendwas. Und das andere ist Shingled Magnetic. Das Shingled heißt, dass sozusagen sich Datensätze so überlappen irgendwie. Und das war das Problem, dass, also im normalen Gebrauch ist es nicht das Problem, aber gerade in, es ist ein bisschen weniger zuverlässig. Und wenn es jetzt zum Beispiel in einem NAS oder RAID-System hast, wenn einer ausfällt und du tauschst die aus, dann kann das also exponentiell länger dauern, bis die Daten wiederhergestellt sind.
Okay. Ja, das Problem war halt, dass dann teilweise die Sachen falsch benannt wurden. Ich habe es noch in der News gesehen. Dann Platten mit anderen Bezeichnungen verkauft wurden, als eigentlich dann technisch drin stand. Ja, ne? Sagen wir mal, dass es so schnell nicht vorkommt. Wie gesagt, wollte ich nur am Rande erwähnen, wo wir eh bei diesem Festplattenthema sind. Da hätte ich fast mit reingenommen noch als News.
Ja, ich hatte es auch gesehen. Also das wäre so lang geworden, weil dann hätte ich noch, weil die ganze Angelegenheit, es läuft ja momentan eine Klage gegen WDE wegen diesen eben Reds und weil die eben als NAS-Platten verkauft haben und das eigentlich schlecht, also das darf für diesen Einsatzbereich sind sie eigentlich nicht gut geeignet. Und jetzt haben sie so gemacht, dass die Reds zwar immer noch so verkaufen, aber jetzt genau benennen, welche, wo SMR drin ist und wo CMR drin ist und wo nur garantiert CMR drin ist, das ist dann die WD Red Pro. Nee, Plus. Ja, wurscht. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
Danke für nichts in diesem Fall wieder. Ja. Dann übernehme ich das Ganze nochmal. ein Thema, was jetzt, ja, was man vielleicht auch ein bisschen aufarbeiten muss, was ich aber sehr, sehr, sehr spannend muss. Ja, gefunden auf Heise. Boykott weitet sich aus. Weitere Unternehmen stoppen Facebook-Werbung.
Ja.
Facebook und Twitter stehen wegen Hasskommentaren, Propaganda, Spam und Fake News in der Kritik. Ein Werbeboykott soll zu entschlossenem Handeln drängen. Ja, was ist passiert? Deswegen meinte ich auch, man muss ein bisschen zurückgehen. Angefangen hat die ganze Nummer eigentlich mit Twitter. Das ist so, dass, das hatten wir hier auch erwähnt schon im Podcast, dass es ja ist, dass Twitter Donald Trumps Tweets teilweise eben als Fake News bezeichnet, also es hat bezeichnet, nachgewiesen haben, dass es Fake News sind. Das ist, glaube ich, die bessere Aussage.
Was dazu? Hier informieren Sie sich, das ist irreführende Aussagen. Informieren Sie sich hier über die Tatsache.
Darüber hat sich halt Trump irre aufgeregt und wollte ja eben verbieten, dass das möglich ist oder Twitter verbieten oder was auch immer. Hat er eh alle 5 Minuten eine neue fixe Idee. Ja, was halt dazu geführt hat, dass Mark Zuckerberg gesagt hat, ja, hier bei uns, da kannst du posten, was du lustig bist, so in Anführungszeichen. Bei uns gibt es das so nicht. Ja, womit er nicht gerechnet hat, dass aus dieser ganzen Nummer halt ein schöner Bumerang geworden ist, weil eben Facebook, wir wissen es mittlerweile alle, die noch auf Facebook sind, ist halt ein Moloch der Scheißigkeit. Ich sag's mal so. Ich glaube nicht, dass das, ich werde es jetzt nicht als explicit extra erzählen, aber ich glaube,
das ist okay.
Ich glaube, das ist so, man kann es so bezeichnen. So, ich bin auch schon lange nicht mehr auf Facebook. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Irgendwelche bekannte, entfernte Arbeitskollegen, die dann zur Anfangszeit der AfD mit irgendwelchen Bullshit-Themen da rausgekommen sind, wo in der Zeit, wo man so sagt, hey, ja, hier, guck mal, das ist doch eher so und so und man vielleicht auch gar nicht zwingend wusste, wie man damit umgehen sollte, außer vielleicht den Leuten dann zu sagen, hey, das ist, glaube ich, nicht so cool. Irgendwann hat es dann gereicht. Ey, vergiss es, Facebook, auf Wiedersehen. Das wurde oder wird wohl immer schlimmer, alles, was man so hört. Also ich bin ja eher so in dieser Twitter-Bubble wie du genauso unterwegs. Und was man so alles mitbekommt, ist wohl einfach nur furchtbar. Ja, und Facebook ist halt immer noch milliardenschwer. Und das ist der einzige Grund, warum Facebook milliardenschwer ist, ist, dass du A, sehr gut Werbung schalten kannst auf Facebook und sehr zielgerichtet auf Facebook. Also wirklich so, von der Perspektive kannst du wirklich sagen, ich habe hier eine, was weiß ich, eine Süßigkeit, die sich orientiert an Süßigkeiten aus den 80er, 90er Jahren. Das heißt, meine Zielgruppe ist von bis. Das war eher was für die männliche Zielgruppe. Und dann kannst du wirklich zielgenau darauf deine Werbung schießen. Und dann kriegen es die Leute. So.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja. Kennst das ja selber. Also nochmal um einiges zielgenauer. Ich habe es auch mal gemacht und gesehen. Einiges zielgenauer als Google Ads zum Beispiel. Das ist nicht ganz so zielgenau. Oder bei weitem nicht so zielgenau. Also Facebook ist da schon ziemlich krass, was du machen könntest. Wie sinnvoll das immer ist, ist halt auch nochmal eine andere Frage. Aber ja, vielleicht an anderer Stelle. Ja, Problem ist halt das Ganze, wenn Unilever Knorr-Werbung schaltet. Und daneben der Untergang des Abendlandes. Attila Hildmann ganz toll und bestimmte historische Figuren als nicht ganz so böse eingestuft werden, wird es dann schwierig. Du bist dann halt nicht, wie man, das ist glaube ich eher so ein YouTuber-Ausdruck, aber ich finde die passend, du bist nicht brand safe. Deine Marke wird geschädigt davon. Und deswegen sind eben Unilever hat am draschesten durchgezogen. Wir haben gesagt, bis Ende des Jahres schalten wir gar keine Werbung mehr auf Facebook. Es geht einfach darum, dass sich halt viele echauffiert haben bezüglich den Hasskommentaren. Das war so ein bisschen der Ursprung und das dazu führen sollte, dass halt einfach einen Monat lang keine Werbung geschaltet wird auf Facebook. Aber wie gesagt, Unilever hat einfach das komplette Jahr draus gemacht, hat gesagt, mir reicht's jetzt. Coca-Cola hat sich dem angeschlossen, Honda hat sich dem angeschlossen, was halt für die wieder, so blöd es klingt, positive Publicity ist. Jetzt redet jeder über Unilever und Coca-Cola positiv. Gerade Unilever ist, ja, sind Unilever ist sehr dran gelegen, positive PR zu haben. Weil es stehen ja für viele auf einer Stufe mit Nestle und Co. Wobei Nestle das EA der Lebensmittelindustrie ist, was das Image betrifft. Wer wie. Also ich sage nicht, dass Nestle gut ist, ich sage nur, ob Unilever so viel besser ist als Nestle, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber was ich so was man so liest, ist jetzt auch nicht besser. Oder nicht viel besser. Ja, so ist halt mit großen Konzernen, glaube ich. Ja. Das hat sich interessanterweise aber auch eben, das hat nicht nur Facebook, betrifft nicht nur Facebook, sondern auch dann eben Instagram, da Instagram ja auch zur Facebook-Gruppe gehört. Das betrifft dann auch Twitter wiederum nach hinten raus, weil Twitter für viele dann auch zu wenig macht bei diesen Sachen. Und ja, was halt interessant ist, ist halt immer wieder die Aussage, aber auch von den Werbepartnern oder ehemaligen Werbepartnern und aus der ganzen Geschichte, dass sie einfach Facebook nicht mehr glauben. Es war immer so, keine Ahnung, wir haben das Attentat in Neuseeland auf die Moschee, wo einer live gestreamt hat bei Facebook. Facebook hat gesagt, wir kümmern uns darum, das wird so nicht mehr passieren. Und andere Dinge und Hasskommentare. Und einerseits immer, ja, Freedom of Speech, Freedom of Speech, Freedom of Speech, was ein amerikanisches Thema ist. Also in Europa darfst du kannst zu allem eine Meinung haben, musst aber nicht zu allem irgendeinen Scheißdreck erzählen. So ist es nun mal. Und wenn es halt. Ja, liebe AfD-Hörer, auch ihr seid gemeint. Ihr dürft nicht alles sagen. Das ist richtig, weil sobald es strafrechtlich relevant wird, ja, kriegen wir euch.
Nicht, dass wir davon ausgehen, dass unsere Hörer AfD-Wähler
Das
sind.
ist richtig, aber
Nur mal zwischengeschoben.
nein, ich möchte hier niemand als AfD-Wähler deformieren.
Das war nur beispielhaft angeführt.
Ja, aber. Ja, ist halt so für mich so ein emotionales Thema, wo ich was sage. Ja, und bei Facebook ist ja wirklich so, die haben immer wieder und ja und ja und die Leute sollen sagen können, was sie wollen, ist doch okay. Und auch bei Facebook geht es in die Richtung. Also da ist das ja auch nicht zwingend immer nachvollziehbar, was wie wo passiert, wenn dann der rechte Mob dann losgeht und versucht, irgendwelche Leute mundtot zu machen. Teilweise ist dann auch der Twitter schafft und trotzdem alles Mögliche da steht. Also ich fand es dahingehend bemerkenswert, dass die Werbefirmen haben einfach keinen Bock mehr drauf. Aber ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, da hier meine ganz eigene Meinung, ohne von dir, ohne Zahlen. Aber ich glaube, das hat auch mehr, also A, es ist auch natürlich für viele dieser großen Unternehmen, die jetzt gemerkt haben, okay, das ein Blick drauf, den geht es nicht darum, zu zeigen, guck mal hier, wir sind toll und wir machen das raus und oder. Nur, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, eben ihre Marke zu schützen. Es geht auch jetzt gerade, jetzt kommt ja eine Firma nach der anderen, das ist halt gute PR. Das ist einfach so. Und das zweite Ding, was ich auch glaube, ist, dass, glaube ich, Facebook kein attraktiver Markt mehr ist. Es ist nicht dieses hippe, junge Ding, wo die ganzen 14- bis 49-Jährigen richtig rumtreiben. Die Zielgruppe ist halt gealtert. Ich meine, red mal jetzt mit einem 18-Jährigen. Ja, wie ist denn dein Facebook-Account?
Und dann werden die lachen dich aus.
Naja, Facebook habe ich nicht, ich habe Insta. Ich habe Snapchat ja genauso. Snapchat ist ja auch so, das war mal. Jetzt ist Instagram.
Ja, ich glaube, aber Instagram ist auch schon langsam.
Es kommt, wird das nächste, kommt TikTok, ist das nächste.
Ja, das ist, glaube ich, schon das nächste. Das ist halt das.
Ja, wobei ich glaube, Instagram und TikTok sich so ein bisschen koexistieren zueinander.
Ja, es ist ein bisschen anders. Wobei, ja, gut, ich will dazu gar nichts sagen, weil ich mich einfach nicht auskenne.
Ja, das kriegst auch nur am Rande mit. Aber ich kann mir einfach auch nicht vor. Also, ich sag mal so, aus meiner ganzen subjektiven Meinung kann ich mir nicht vorstellen, wie relevant ist Werbung auf Facebook A in 2020 und B mit dieser Zielgruppe, weil die Klientel bei Facebook hat sich geändert, die Nutzerzahlen schrumpfen, was ja auch normal ist bei den exorbitanten Anstieg an Nutzern. Aber ja, wer ist auf Facebook und wer ist vor allen Dingen nicht mehr auf Facebook? Und jetzt sagen wir es mal so, wenn die ganzen Flachpfeifen da sind, die wahrscheinlich, muss es halt für so einen Multimillionen-Dollar-Konzern sehen, vielleicht nicht so kaufkräftig sind wie andere Leute, die den Quatsch nicht glauben, der da vielleicht dann verbreitet wird, dann wird es halt auch nicht mehr so relevant für die. Das glaube ich auch so ein Thema. Ich glaube, für einen oder anderen ist es, glaube ich, eine günstige Gelegenheit, mal aus dieser ganzen Facebook-Nummer rauszukommen, ohne dann, ja, ist ein guter Grund, das mitzunehmen, sagen wir es mal so. So empfinde ich es zumindest.
Ja, das ist gut möglich. Also ich möchte trotzdem nochmal Zahlen einwerfen.
Gerne.
Und zwar die letzte Meldung, die ich dazu gesehen habe, ist, dass es inzwischen schon über 250 Firmen sind, die sich zurückgezogen haben.
Das ist auch verständlich. Wir wollen das noch. Möchtest du noch? Ja, also ich habe kein Problem mit weißen und konservativ rechten Menschen. Die sind auch cool. Daumen hoch.
Ja, solange sie auf Facebook sind, wo ich nicht bin. Ja, am besten. Nee, also das ist.
Das ist jetzt kein Diss gegen weise Rechte, vielleicht schon doch. Ja, gegen Rechte ist es definitiv ein Diss. Aber gegen weiße konservative Männer, ja, mein Gott.
Ja.
Im Rahmen des Spektrums der Demokratie ist alles, absolut. In Ordnung. Und wenn du 30 Jahre bei der CDU bist, bist du 30 Jahre bei der CDU. Das ist trotzdem eine demokratische, normale Partei. Muss man.
Ja. Es gibt halt auch. Es gibt Dispositionen, die sind halt so, da kannst du dann auch nichts mehr machen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, finde ich.
Eben und
momentan.
Eben, wo ich die gesehen habe, habe ich gesagt, ja, da müssen wir drüber reden. Und wir haben, wie gesagt, auch über die meisten Themen bis jetzt, muss man jetzt mal auch sagen, jetzt bei Folge 11, wo wir gesagt haben, behalten wir im Auge, behalten wir auch gerne und immer wieder im Auge und immer gespannt, wo das Ganze hingeht. Also, ja, ich warte ja schon seit 2 Jahren auf sowas wie Facebook. Das heißt, wo man sich, also Facebook war immer sehr gut dafür, Geburtstage von Freunden und andere Sachen zu haben. Das hat so.
Ja, die Erinnerungen, weil, ja.
Ja. Ich meine, so Zing ist da so ein bisschen, LinkedIn ist da ja auch in die Richtung. So ein bisschen hat.
Ja, ist halt ein bisschen mehr berufsorientiert.
Ja. Ja, eben. Aber halt so.
Also die Tante, meine Tante ist jetzt nicht auf Xing, sagen wir es mal so.
Das solltest du aber wissen, wenn er Geburtstag hat.
Aha. Ich vergesse, wann ich Geburtstag habe. Ganz im Ernst.
Ist mir auch schon.
Kein Scherz. Ich bin vor zwei, drei Jahren aufgewacht, schaue auf mein Handy, denke mir, warum sind da so viele Nachrichten? Oh, ich habe Geburtstag.
Hooray.
Ja, ich meine, ich habe am Abend das schon noch gewusst, so, morgen hast du Geburtstag, aber in dem Augenblick bist du aufgewacht im Halbschlaf.
Man könnte ja auch fragen, vielleicht hast du gut genug reingefeiert.
Nee, das war einfach nur, es war halt nicht, ob ich jetzt 35 oder 36 werde, was für einen Unterschied macht das?
Ach, da kannst du andere Leute fragen.
Okay.
Das ist so. Ich bin jetzt 35, ich werde jetzt 36. Welchen Unterschied macht das? Oh Gott, Zweifel an mir. Nein, Gott. Oh, meine Frau war gerade so lieb, hier das Fenster zu öffnen. Hier sind, glaube ich, auch 377 Grad gerade in der Küche.
Also ich muss zugeben, ich habe auch, glaube ich, vorgestern so einmal einen Tweet abgelassen mit getitelt obligatorischer Tweet wegen Hitze in der Dachwohnung. Weil gefühlt irgendwie jeder Zweite auf Twitter so, oh, es ist so heiß. Und ich dachte mir, ja, eigentlich geht's, ich habe schon ganz anderes erlebt und ich will nicht jammern, ich mache erst so einen halbironischen Tweet dazu. Ja.
Ich meine, hier ist auch theoretisch Dachgeschoss, ist ein Flachdach, also ist nicht so schlimm. Aber ich sitze halt in der Küche, mache halt alles zu, damit es eigentlich auf Aufnahme gut ist. Aber jetzt ist draußen hoffentlich leise genug, dass die Zuschauer jetzt zuhören. Oh, Zuschauer, oh, da werden wir vielleicht am Ende noch mal kurz was sagen zu. Entsprechend. Dann bin ich aber, glaube ich, erschöpfend auch dieses Thema behandelt. Dann
Ja, wegen nur kurze
oder hast du?
Anfügung.
Gerne.
Ich hoffe, jetzt weiß nicht, ob wir das austreten noch müssen, aber weil wir jetzt schon so bei Social Media und so sind, der offizielle Account auf Twitch von Donald Trump bzw. seiner Kampagne wurde ja erstmal suspendiert. Wegen Hateful Conduct.
Da muss man fragen, wen gehört Twitch? Und wen gehört die
Amazon?
Washington Post?
Oh, hier stimmt. Bezos, die beiden Freunde.
Da sind ganz dicke Kumpels, die beiden.
Ja, nee, was ich gelesen habe, ist, dass auf dem Kanal wurde eine Rede von ihm oder halt auf so einer Versammlung von 2016 wiederholt, wo er halt auch wieder mal seine, ja, typischen, ich weiß nicht genau was, aber halt Trump halt. Und deswegen haben sie dann dem, glaube ich, einen 7-Tage-Bann erstmal draufgeklatscht.
Aber es wird, ich sag's wie es ist, das wird kein normaler Moderator bei Twitch machen. Das wird schon, das, also,
Das,
das.
das, 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 da kommt nicht irgendein der kleine Verwalter sozusagen daher und sagt, ach, das ist jetzt aber gegen unsere Regeln, Trump. Sondern nein, das ist natürlich.
Ja, da gibt es auch ganz andere
Ja,
bei.
und innerhalb von Minuten fast gleichzeitig wurde hat auch Reddit durchgegriffen und auch viele so Pro-Trump-Sachen gekillt, also gelöscht. Also in dem Fall auch wieder weniger wegen Pro-Trump, sondern halt wegen der Inhalte, die dort verbreitet werden.
Es geht ja so in Richtung
Und ja.
Edgern-mäßig ab.
In der Ecke auf jeden Fall,
White
ja.
Supremacy etc.
Ja, genau. Da könnte man in Tiefen absteigen, weil Trump hat ja letztens ein Video retweetet, wo auch eben nicht nur in Richtung White Supremacy, sondern wörtlich White Supremacy gerufen worden von Leuten gegeneinander. Und ja, angeblich hat er das nicht mitbekommen. Klar, es passiert in den ersten 10 Sekunden. Ja, gut, ich meine, und ich will auch gar nicht zu tief in Twitch einsteigen, weil da haben wir ja momentan auch wieder im Verlauf der ganzen Sachen, die jetzt auch in der Gaming-Branche wieder aufkommen, von wegen Belästigung, Nötigung und diesen ganzen Sachen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt per se nicht darüber reden möchte, nur ich fühle mich dazu nicht kompetent. Sagen wir es ganz ehrlich. Und das würde vollkommen ausufern dann inhaltlich. Also ich meine jetzt im Sinne von zeitmäßig. Und tatsächlich, das Thema ist enorm wichtig, aber ich sehe nicht, dass ich da wirklich irgendwas beitragen kann, außer aufpassen und zuhören.
Ja, mehr Power to you, für die es betrifft. Ich meine, wir sind beide ja, Mitte, Ende 30, männlich. Glaub, unsere Klientel ist eher Täter als Opfer. Was
In dem Sinne, ja.
nicht heißt, dass es nicht, dass es nur Täter gibt. Auch da gibt es Opfer, aber am Ende des Tages, also uns, wir wurden nie aktiv, wir waren nie aktiv Opfer, deswegen ist es natürlich schwierig, das zu sagen. Da vielleicht dann verweise ich auch noch mal auf die Speak Out. Speak Out ist ja so dieses Hashtag aktuell, was da rumläuft. Das ist zum Beispiel auch da, wie gesagt, da ich ja im Wrestling-Bereich viel dazu gelesen habe und wo du auch wirklich denkst, so, Wow, also speziell sehr, sehr viele Probleme gab es dann im Trainerbereich. Das heißt, Trainer und ihre ja, Wrestlerinnen oder Wrestler dann große Probleme hatten oder Wrestler generell so ein bisschen am Durchdrehen waren. Wow, denke ich mir auch gerade so, macht gerade nicht so viel Spaß.
Ja, eben, und also das, ja, eben, das ist so ein, es ist eben kein Thema, wo ich sage, ich möchte oder ich will das mich davor verschließen, sondern im Gegenteil, ich kann da einfach, ich fühle mich da einfach nicht, ja, berechtigt, weiß ich jetzt nicht, ob das das Richtige ist, aber auf jeden Fall nicht der Richtige, dass ich jetzt da groß was, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich glaube, es reicht allein schon, dass wir das mal einfach aussprechen. Ich glaube, wie gesagt, war ja so Black Lives Matter genauso. Also dann einfach zu zeigen, dass es wahrgenommen wird, dass es gelesen wird, dass es für uns auch wichtig ist, einen Lernprozess zu haben. Ich glaube, ja, wenn ich mir überlege, wie wir vielleicht alle mit 20 waren, wie wir jetzt alle jetzt waren und welchen Lernprozess vielleicht auch wir als Männer, das klingt ja auch noch komisch, das zu sagen, selbst mit 35 als Männer durchgemacht haben, ist halt so. Und das gehört auch dazu, genau wie das MeToo, eben jetzt Speak Out, das sind alles Sachen, wo man vielleicht selber mal vielleicht zwei, dreimal mehr hinhören sollte und dazu merken, so, ja, diese und jene Dinge solltest du einfach vielleicht auch nicht machen. Und das ist dann auch nicht so ganz cool, weil, ja, Jungs sind eben nicht nur Jungs.
Genau. Und ich denke, da haben wir jetzt das soweit wir können erstmal auf jeden Fall mal angesprochen und das ist auch wichtig. Und dann gehe ich jetzt mal in wunderbare letzte Hardware-News von mir. Und zwar in Verbindung mit dem letzten großen Update von Windows, dem Frühjahrsupdate. Das eventuell noch, immer noch nicht jeder hat, weil diese großen Updates, von denen habe ich auch immer ein bisschen Angst. Mir hat es nämlich schon mal Windows zerschossen vor 2 Jahren, als ich das gemacht habe. Also das war auch so, ach ja, machst du mal und ja, natürlich musst du noch eine Arbeit fertig machen. Nee, es war nicht schön. Auf jeden Fall, aber da wurde jetzt hinzugefügt, also erstens DirectX 12 Ultimate. Das ist insofern interessant, weil, also ich sage es jetzt, weil das Update selber ist ja schon ein bisschen älter, aber jetzt sind die Treiberunterstützung von Nvidia und AMD rausgekommen dafür. Und DirectX 12 Ultimate ist auch ein dummer Name, sorry. Das ist Ultimate. Warum? Ich meine, zack, halt irgendwann, wollt ihr nicht auf 13? Wahrscheinlich wollen sie nicht auf 13, weil 13, ach, was weiß ich.
Erinnert mich an Windows 7 Ultimate.
Ja, oder Windows-Zählung ist ja sowieso das Schlimmste überhaupt. Nee,
Fangen wir
ich
gleich erst
meine,
an.
ja, weil was ist Windows 8 und intern? Das ist immer noch 6 Punkt irgendwas. Ach, okay. Genau, also was aber dazu gekommen ist, ist eben erstens nicht nur DirectX R, wie DirectX Raytracing, also die, jetzt ist sozusagen das Raytracing in DirectX selbst implementiert, sondern hat auch neue Features jetzt hinzugefügt, eben vor allem auch der, ja, im DirectX 12 Ultimate, und zwar Variable Ray Shading, Mesh Shader und Sampler Feedback. Und das sind alles, ja, also ich muss mir selber nochmal auch für eventuell zukünftige Artikel nochmal exakt einlesen, aber auf jeden Fall sind das Features, vor allem Variable Ray Shading, die, den Entwicklern mehr Kontrolle darüber geben, wie sie sozusagen Features einsetzen, beziehungsweise in welcher Qualität sie einsetzen, sodass sie mehr Leistung rausholen können, dass es effizienter wird. Gerade Variable Ray Shading.
Sag es auf Deutsch.
Ja, genau, das Variable Ray Shading. Toll. Schwierig auf Deutsch zu sagen, wenn es keinen echten Ausdruck dafür gibt. Auf jeden Fall ist es, das Prinzip dahinter ist sozusagen, dass der Entwickler jetzt Bereiche festlegen kann, und wie, nach welcher Qualität sozusagen diese Bereiche, welche Bildqualität oder Intensität sie berechnet werden. Und zum Beispiel, das gab es schon mal bei Nvidia mit einem eigenen Feature, das hatten sie bei Shadow Warrior 2, bei dem neuen, dass zum Beispiel Bereiche im Randbereich des Sichtfelds, also quasi links und rechts am Monitor, dass die in einer geringeren Qualität, in dem Fall war es Auflösung, glaube ich sogar, berechnet wurden, als da im Zentrum, wo sozusagen die Aufmerksamkeit des Spielers hingerichtet ist.
Ich erinnere mich.
So vom Prinzip her. Also das verhängt dann auch mit der Floating Point Genauigkeit der Berechnung. Also muss ich mir nochmal genau eindringen, bevor ich jetzt zu viel Schmarrn erzähle. Auf jeden Fall könnt ihr da halt festlegen, dass es in einer geringeren Qualität berechnet wird. Oder vielleicht dann auch jetzt zum Beispiel statt alles in einer mittelmäßigen, im Zentrum in einer höheren als üblich und in den Seiten dann oder in den weniger beachteten in einer geringeren Qualität und somit so, so bis zu 15-20% höhere Leistung rausholen können, also Leistungsgewinn und solche Sachen, also dass die halt ein bisschen einfach mehr Kontrolle dem Entwickler gegeben wird.
Ja, also ist ja auch, so hatte ich das Gefühl bis jetzt bei Race Racing, ist so, ja, es kommen die neuen Konsolen, die das ja auch mit unterstützen, aber das halt, also unter einer Nvidia 2070 oder, oh Gott, ja, brauchst du halt damit überhaupt nicht anfangen, wenn man das halt, sagen wir so, ich glaube, eine Skalierbarkeit von der ganzen Nummer wäre jetzt auch gar nicht so doof, zumindest nicht für die nächsten 3-4 Jahre. Solange sind wir mal ganz ehrlich, im Grafikkartenmarkt hat sich die letzten 3-4 Jahre jetzt nicht die Welt getan. Aber wirklich.
Ja, da ist auch ein bisschen AMD dran schuld, dass die nicht, also schuld im Sinne von, sie haben halt nichts Scherz dahergebracht. Nee, also diese Features, wo ich jetzt genannt habe, die haben jetzt erstmal nichts mit Raytracing zu tun. Aber es sind natürlich, wenn man die kombinieren kann, kann es auch wieder sein, dass man eben durch diesen Gewinn an Leistung, den man durch die anderen Methoden bekommt, da mehr Leistung in Richtung Raytracing. Andererseits ist ja so, dass die Raytracing-Sachen bei den meisten Grafikkarten, also momentan halt RTX-Grafikkarten, dass da ja eigene Kerne dafür, also eigene Einheiten dafür da sind, um die zu berechnen. Also muss man mal schauen, wie das ist. Das wollte ich nur sagen. Und was noch mitgekommen ist jetzt mit diesem Update und mit den neuen Treibern jetzt unterstützt wird, ist das sogenannte hardwarebeschleunigte GPU-Scheduling. Ja. Das ist jetzt seit, die News ist vom 24., seit Ende vergangener Woche im Endeffekt, ist das jetzt möglich. Und da, was jetzt genau das macht, gibt es noch nicht so viel Informationen im Endeffekt, weiß man nur, was Microsoft sagt, und das ist, dass mit dieser Funktion die Grafikkarten ihren Speicher selbst verwalten können und dadurch, also Microsoft sagt, signifikante Verbesserung beim Minimum- und Durchschnitts-FPS. Signifikant sind die ersten Ergebnisse noch nicht. Man muss sagen, das ist jetzt momentan aber einfach nur neuer Treiber, der das unterstützt, und zwar in der ersten Version. Und durch Treiberpflege wird das wahrscheinlich noch besser und vielleicht auch, je nachdem, ich weiß nicht genau, eben mehr weiß man einfach nicht, das sind die einzigen Aussagen. Die Entwickler wissen vielleicht mehr, aber das sind wir ja nicht. Und das heißt, eventuell, wenn dann Entwickler damit vielleicht umgehen können oder damit was machen können, dass das dann effizienter wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also zum Beispiel PC Games Hardware hat dazu ein paar Vergleichstests schon gemacht. Da belaufen sich bei Nvidia-Karten die Vorteile so bei etwa 4%.
Naja, 4%.
Für nichts. Für Umme quasi.
Ja, also eben. Also kostenlose Leistung ist doch mal nett.
Eben, das ist das, was ich dann trotzdem schön finde. Auch wenn es jetzt nicht dieser momentan riesige Sprung ist, ist es einfach mal ein paar Frames mehr für einfach nur ein Häkchen machen, also Treiber installieren und ein Häkchen in Einstellungen machen. Ist jetzt auch nicht schlecht. Dazu die haben jetzt jeweils, ich glaube, eine 2080 Ti getestet. Und musst ja immer die schnellste nehmen, weil kannst ja auch nicht 20, also man muss sagen, wenn die schon mal irgendwie 5 oder 6 Spiele testen, in 2 verschiedenen Varianten mit und ohne das aktiviert, geht dann schon mal ein Tag oder mehr drauf. Und dann haben sie es nochmal natürlich mit AMD getestet, und zwar mit einer 5700 XT, also halt jeweils immer das schnellste Modell. Da hat es nahezu gar keinen Vorteil gehabt, außer bei Wolfenstein Youngblood, das anscheinend so hardwarehungrig ist, speicherhungrig, dass da irgendwie das teilweise, ich habe es hier gerade, ja, 8% höhere Frames gegeben hat. Das ist dann, aber das ist auch wirklich das einzige Spiel von den Getesteten. Getestet haben sie Ghost Recon Breakpoint, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Black Mesa, Doom Eternal, Wolfenstein, Youngblood eben, The Witcher 3 und Star Wars Jedi Fallen Order. Ich verlinke es. Aber wie gesagt, das wollte ich einfach mal ansprechen. Man weiß noch nicht genau, was es wirklich macht, aber es macht was.
Also ich bin aufgeschaut. Ich habe es auch die News gesehen. Das ist auch ein spannendes Thema. Wobei, wie gesagt, mal kurz auf Windows-Update zurückgekommen. Es gab wohl letztens ein Update, was den Spooler zerstört hat.
Das war gut, ja.
Ja, das Problem dafür, vor allem, wenn ich auf der Arbeit wäre und nicht mehr drucken könnte. Also worst case, aber dafür gibt es ja auch ein Rollout, ein Patch Day und sowas.
Ich meine, mit das war gut, meine ich eben so, das ist so ein typisches Ding, was bei all diesen Updates passiert. Einfach, dass irgendwas zerschossen wird, also bei mir hat es ja eben tatsächlich das gesamte System zerschossen, das ist zwar ein bisschen anders, aber halt irgendwas, womit du nicht rechnest. Und was waren die Foren, was habe ich da Foren-Threads gesehen? Ich kann auf einmal nicht mehr drücken, was ist los? Und dann immer so die erste Frage, Windows-Update? Ja, dann mach das und das.
Das ist schon verrückt. Das Zweite, was ich übrigens anmerken wollte, wo wir bei Wolfenstein sind, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat, was mich aber schockiert hat, überrascht hat, schockiert, das klingt so negativ. Die Wolfenstein-Teile gibt es unindiziert bei Steam seit wohl 2019.
Ach so, noch nicht mitbekommen gehabt.
Das habe ich so gar nicht, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur so von Robin Schweiger Tweet gesehen, ah ja, hier. Ich habe das so sehr nicht geblickt. Er hatte so einen Artikel von 2019 gemacht, wo es dann drin steht, ja, ab August oder September, dann Wolfenstein, wo ich dann noch die Frage gestellt habe, ob es auch einen deutschen Untertitel für die englische Version gibt in diesem Tweet, ohne zu merken, dass er von 2019 ist. Und dann ist jetzt erst gesehen habe, dass es die Spiele Uncut wirklich auf Steam gibt, was mich sehr, sehr freut, um jetzt endlich mal ein zweites Mal Wolfenstein zu besorgen.
Ja, das war ja die Sozialadäquanzklausel.
Ja, es war ja mit dem einen Spiel einhergehend.
Through the darkest of times.
Through the darkest of times. Das ist schlimm. Ja, genau. Und mir war ganz, wie gesagt, mir ist komplett mir vorbeigegangen, dass die das schon gemacht haben. Ich habe damit gerechnet und auch gehofft, aber da ich den zweiten Wolfenstein immer noch durchspielen wollte, werde ich mir jetzt dann wie gesagt, ich hatte mir die deutsche Version gekauft und dann über andere Wege die englische gespielt. Jetzt werde ich sie mir dann auch nochmal. Es ist ja auch gerade Steam Sale. Interessant, dass das keine News wert ist. Passt zu meinem.
Ja, ist halt ein Sale, gell?
Ja, mittlerweile schon gerade. Da einige Leute werden es nicht mögen, aber danke Epic Store, dass es dich gibt, weil es ist halt Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt.
Und dazu muss man sagen, eben Epic Store macht ja immer so, dass bei Sales, dass man einen, also zumindest in den letzten Paaren war das so, dass man einen 10 Euro bzw. Dollar, je nachdem, Gutschein hat, der jedes Mal eingelöst wird, sobald man ein Spiel über 15 Euro kauft und man kriegt nochmal einen neuen Zehner. Das heißt, man kommt immer sehr, also zusätzlich zu den Rabatten nochmal, jetzt hat Steam so einen kleinen, sagen wir mal, zaghaften Schritt in die ähnliche Richtung gemacht. Und zwar, man bekommt, sobald man über 30 Euro hat, 5 Euro rabattiert nochmal. Einmal.
Aber ich kann dir ganz genau sagen, warum das so ist. Oder ich kann ganz genau vermuten. Aha. Steam ist halt dahin geht die auch komplett anders ausgestellt. Steam kannst du im Aldi, im Lidl, kannst du ja überall diese Karten kaufen. Es gibt überall. Und da sind auch mal gern 10-12% Marge für die Anbieter drin. Das ist ja der große Fall von Epic. Die machen ihren Umsatz nur in ihrem Store. Da gibt es keine Karten, da gibt es keine Bonussachen, da gibt es nichts hinten dran. Und bei Steam sind es halt 1000 andere, sagen wir mal, was sie mal gemacht haben und immer noch machen, um ihre Reichweite zu erhöhen, wo dann faktisch es sein kann, dass Steam am Ende des Tages draufzahlen könnte oder sehr, sehr draufzahlen könnte. Das ist, glaube ich, nicht, dass Steam das Geld nicht hätte. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber ich glaube, dass sie da zaghafter sind, hängt einfach damit zusammen, dass 30 Euro bei Steam nicht der gleiche Umsatz mit dem gleichen Gewinn ist wie 30 Euro bei Epic, ganz klar.
Ja, und dazu muss ich dann auch sagen, ich habe mir oder wollte mir Code Vein, das ist ja so eine Art Anime Dark Souls, ist im Angebot, haben wir gedacht, ach, das wolltest du eh mal spielen. Ja, gut, dann haben wir so geschaut, ja, was war das? Ich glaube, die Version ohne oder die Standardversion so knapp 30 Euro, die Deluxe-Version mit Season Pass, der anscheinend aber auch nicht so toll ist. 40 Euro. Okay, weiß nicht so recht. Habe ich mal so gegoogelt, schaue ich dann bei Bandai Namco, was ja der Vertrieb ist. Publisher meine ich. Ja, da haben sie dann die Deluxe, also haben sie auch einen eigenen, also im eigenen Store, wo man halt dann einen Steam Key bekommt. Ja, haben sie auch die normale Version für 30 Euro, aber die Deluxe-Version mit 35 Euro. Ja, dann haben wir gedacht, na gut, dann für die 5 Euro quasi nehme ich mir dann die Deluxe doch mit. Hab's direkt bei Bandai Namco gekauft und dann eingelöst.
Bleibt ihr dann auch mehr beim Publisher hängen, dann?
Und zwar ziemlich viel, weil die Steam Keys kosten im Publisher nichts.
Stimmt, das weiß ich. Ich hatte gerade noch mal überlegt, kosten die oder welche Prozent sind, aber stimmt, die können ja zu einem gewissen Anteil kostenloses, also für sie sich kostenlose Keys erstellen. Ja, das hat ja auch die Marktmacht dann darstellt, aber ja. Jetzt sind wir aber auch sehr weit weg vom Thema, aber
Ja, was war ich? Hardware Scheduled, nee, Hardware Accelerated GPU Scheduling war mein Thema eigentlich. Und das andere war mehr so Hinführung, was das alles kann. Aber das einfach nur, schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall ein paar Frames mehr ist nicht verkehrt. Was ich tatsächlich auch gesehen habe, ist bei so einem ersten Vergleichsvideo, da hat einer den Benchmark von, ich glaube, Assassin's Creed Origins durchlaufen lassen. Da haben sie auch so 4-5% mehr Leistung, aber gleichzeitig auch im Gegensatz zu vorher 94% Auslastung der Grafikkarte auf einmal 99%. Ich meine, es ist ja gut, weil wenn das Ding da ist, soll es ja auch ausgelastet sein. Da muss ich dann vielleicht mal in Zukunft selber noch mal ein paar kleine Tests machen, weil das ich spannend finde. Aber mein Control, wofür ich kurz vielleicht noch was sagen werde, dass ich jetzt durch habe, zumindest ein Hauptteil, hat eigentlich immer ganz gut ausgelastet, aber gut, das hat auch Raytracing. Jo, nee, aber das wollte ich noch mal kurz anbringen.
Also, wie gesagt, eine interessante News. Mal gespannt, wo die Reise hingeht.
Genau, vor allem mit den neuen Konsolen. Weil gerade diese ganzen Effekte, die können ja die neuen Konsolen auch. Diese ganzen Variable Rate Shading und was weiß ich.
Dann erzähl doch mal von Control.
Ja, genau, dann erzähle ich nochmal. Also, wie gesagt, habe ja schon mal letztes Mal erwähnt, ich bin jetzt halt mit dem Hauptteil durch. Der erste DLC stecke ich gerade mittendrin, aber. Ja, also nochmal ganz kurz Zusammenfassung. Control ist ein Spiel von, oder das aktuelle Spiel von Remedy, den Machern von Alan Wake, Max Payne ursprünglich. Also man ist in diesem sehr seltsam mythischen Oldest House genannt. So eine Art, ich weiß nicht, man könnte es vielleicht so eine Art Zwischendimension sehen. Das ist so ein typisches, dieses, also Spukhaus ist ein bisschen überdreht, so ist es nicht, aber also auf jeden Fall ist es so eine eigene Entität. Und da passiert irgendwas, das halt aus dieser anderen Dimension der Astralebene oder so irgendwas dazu reinkommt. Man muss dagegen kämpfen und ist auf der Suche nach seinem Bruder und da ist irgendwas passiert 20 Jahre früher und man muss da ein bisschen. Also es ist alles so ein bisschen schön wirre, was haben wir gesagt, so Akte X, beziehungsweise so Mystery-mäßig. Ach, es ist toll, man kann halt kaum was über die Story erzählen, ohne dazu ein bisschen zu viel zu verraten. Auf jeden Fall. Eine der wichtigsten Figuren ist eigentlich der Hausmeister. Der Hausmeister ist ein Finne und der heißt Ahti. Und das Witzige ist, der ist tatsächlich die interessanteste Figur, weil alles andere sind halt so komische Büro-FBI-artige Typen. Alle nicht so spannend. Aber also man kommt in dieses Gebäude rein und nahezu alle Personen, die man trifft, erst einmal, die schweben an der Decke. Und das ist so ein komisches Gemurmel die ganze Zeit. Und darum wird auch dieses quasi die negative Entität, die da reinkommt, wird The Hiss, also das Murmeln, Rauschen, keine Ahnung, wie es auf Deutsch ist, genannt. Und die einzigen der menschlichen Charaktere, die davon nicht betroffen sind, die haben so eine Art Schutzgerät an. Außer der, also man selber nicht, man ist unbetroffen. Und der Hausmeister. Ganz komisch. Ja, also das, also um den ranken sich auch viele Theorien im Netz und das ey, dazu ist Ahti oder geschrieben Ahti ist ein nordischer Fischergott. Nicht nordisch, finnisch. Finnischer Fischergott.
Ich glaube, der hat einfach keine Zeit dafür.
Ja. Der Hausmeister hat immer was zu tun.
Hat immer was zu tun. Der hat keine Zeit für den ganzen Quatsch hier. In Stockwerk 37 ist wie das Rohr verstopft.
Das ist, ganz ehrlich, tatsächlich muss man dem mal helfen und Verstopfung beseitigen. Also, aber nicht halt jetzt tatsächlich sozusagen am Klo oder so, sondern so in den Tiefen des Gebäudes sind so komischen, ist so eine komische Wucherung, und eine lebendige, die muss man dann irgendwie wegkriegen. Der ist großartig, der Hausmeister. Auf jeden Fall, man muss da halt erstmal, man bekommt dann so ein Object of Power. Das ist die Service Weapon, also so eine Art Pistole, die sich dann wandeln kann, und man kann die im Laufe der Zeit immer upgraden. Also man hat eigentlich nur eine Waffe, aber die hat bis zu 6 verschiedene Formen. Und da kann man jederzeit wechseln. Und dann bekommt man halt auch im Laufe der Zeit immer mehr, also man sozusagen absorbiert solche Gegenstände, so mächtige, und dann bekommt man immer neue Eigenschaften. Zum Beispiel, das ist ein bisschen komisch, da ist so eine Schallplatte, glaube ich. Eine große Diskette, eine alte Diskette, die man quasi befrieden und absorbieren muss. Und dann kann man Sachen in der Gegend rumwerfen, also kinetische Kräfte und so weiter und fort. Und bis, also man kann am Ende dann so levitieren, man kann so ein Ausweich-Dash machen und das Ganze alles kombinieren. Und man kann theoretisch dann fliegen, dabei gegen Objekte rumwerfen, Gegner abschießen und dann in der Luft herum huschen sozusagen. Das ist brillant.
Jetzt, alles, was ich gesehen und gehört habe, hört sich gut an, aber ich glaube, ich werde auch mal, wenn es die Zeit zulässt, in Alan Wake reinschauen. Gerade wenn ich jetzt Front Mission 3 mal durch habe.
Ja. Und ich also tatsächlich kann ich mir vorstellen, ich habe Alan Wake schon 2-3 Mal durchgespielt, weil ich einfach die Atmosphäre so mag. Und ich kann mir vorstellen, dass man ein bisschen mehr davon hat, wenn man es kennt. Weil da tatsächlich, man findet Unterlagen zu diesem Ereignis, was da in diesem Ort Bright Falls, wo Alan Wake halt stattfindet. Das ist auch so ein sie nennt es Alternate World Event. Also wo da irgendwelche komischen parapsychologischen Sachen passieren. Und das wird da auch behandelt, und da wird dann auch so diese Agentenberichte, die man so in den alten Filmen sieht. Diese wurde gern mit allen möglichen Sachen geschwärzt immer. Und es ist eindeutig so, dass irgendeiner, der es geht, so mach mal da was Schwarzes rein, dass irgendeiner da war und immer so ganz random irgendwelche Wörter rausgeschwärzt haben. Das ist auch das, die haben so einen herrlichen Humor, weil die einfach, also sie wissen genau, dass das absolut durchgeknallter Blödsinn, also Blödsinn im positiven Sinne ist. Also sie wissen es. Aber sie nehmen es insofern ernst, als dass sie ihre Story oder einfach ihre Welt ernst nehmen, aber trotzdem nicht im Sinne von, sie nehmen sich nicht, also sich als Figur, also die Entwickler nehmen sich nicht ernst, aber das, was sie machen. Und dadurch kommt dann immer wieder so ein kleiner Gag rein oder so eine Ironie, so eine Selbstironie auch. Aber halt auf so sympathische, nette Art. Ganz toll ist auch, ganz am Anfang, also das ist wirklich so ein kleiner Gag, den sie durchziehen bis zum Ende. Also nicht durchziehen, im Sinne von, den greifen sie einfach wieder auf. Ganz am Anfang kommt man rein und da ist irgendwie so, sie hat immer so, die Jesse Faden, also die Hauptfigur, hat immer so innere Monologe. Und da ist irgendwas, erinnert sie sich so, das erinnert mich an den einen Song, ich komme aber nicht drauf, wie er heißt. Und ganz am Ende, oder Film oder Song ist ja wurscht. Auf jeden Fall ganz am Ende, wenn man quasi nach Ende des Spiels dann wieder startet, weil das ist ja so ein bisschen Open World in diesem Gebäude, dann startet man so, ist noch was zu tun, und dann kann man auch den DLC oder so machen. Und dann so, auf einmal meinst du, so hieß der. Mann, jetzt komme ich drauf. Das ist wirklich von ganz am Anfang ging ich so, mein Gott, ihr Trottel. Aber sehr schön. Nee, und ja, und das Schöne ist, man muss sagen, mechanisch ist es das erste Mal, dass die Action Spaß macht. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist so wirklich, bisher haben sie immer so ein bisschen, die Action war immer so ein bisschen so hackelig ein bisschen. Naja, und jetzt passt es einfach rund in das ganze System rein. Ich mag es sehr, sehr, sehr gern.
Das hört man auch raus. Also wie gesagt, tatsächlich. Allein wegen deinen positiven Stimmen werde ich auf jeden Fall mal erstmal meinen Alan Wake reinstarten, weil ich es einfach auch liebe, genau wie du es gesagt hast. Dieses, okay, da ist ein Teil, der sich, wenn es auch nur kleine Sachen sind, immer wieder an Sachen des ersten Teils ergibt. Und wie gesagt, dieses große Ganze immer rauszuhaben, finde ich auch immer schön. So, und dann wird dann später mal auch Control spannend. Ja, dann sind wir schon wieder bei 1 Stunde 30. Wie gesagt, zu Front Mission kann ich noch nicht so viel sagen. Ich habe es nicht so viel weitergespielt, aber mein Gott, es ist immer noch ein verdammt gutes Spiel und es sieht echt nicht schlecht aus für ein PlayStation-1-Spiel. Kann echt noch gut zocken. Vielleicht dann noch eine kleine Ankündigung für alle, die überhaupt noch dran geblieben sind. Ist ja anscheinend mittlerweile ein oder andere. Ihr, wenn ihr das hier hört, habt dann zukünftig auch die Möglichkeit, unsere Sachen auf YouTube anzuschauen und Anführungszeichen zu hören. Das heißt, wir werden dann halt einfach mit unserem Titelbild, was wir ja auch seit neuestem bei jeder Folge haben, einfach auf YouTube gehen und könnt das dann einfach über YouTube hören. Oder beziehungsweise die Leute, die uns jetzt auf YouTube entdeckt haben, gerne mal einen Kommentar lassen, wie ihr das Ganze fand. Wenn ihr es doof fand, behaltet den Comment. Wenn ihr es gut fand, schreibt uns gerne. Nein, Quatsch. Schreibt gerne mal einfach was rein.
Abonnieren und die Glocke drücken.
Und die Glocke drücken und das Erstgeborene.
Oh Gott,
und
ich fühle mich gerade schlecht.
Oh Gott, nein. Macht das nicht, wenn ihr nicht wollt. Ich glaube, es ist auch egal gerade. Ich meine, ich habe irgendwie was gesehen, dass der Algorithmus jetzt mal wieder geändert wurde und es vollkommen egal ist, was mit dieser Glocke ist, weil Google sehr schön, also ja, ist ja Google, YouTube immer trotzdem noch entscheidet, wer wann was kriegt. Und die Glocke nur so ein Indikator ist, aber kein festes Ding mehr oder so. Ganz komisch, keine Ahnung. Ich blick's auch nicht mehr. Also ich bin auch teilweise, also meine Empfehlungen auf YouTube sind große Klasse, finde ich immer wieder gut. Muss ich sagen, ich entdecke auch viel schöne neue Sachen. Dafür ist er ja auch da. Aber wenn ich mal ins Abo sehe, was ich teilweise verpasse, ist schon verrückt.
Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Ich weiß auch nicht. Manchmal auch so, ach, warum habe ich es nicht gesehen, dass da ein neues Video oben ist?
Ja. Also, den haben sie ja auch, zumindest jetzt auch nun bei Fire TV, jetzt bei der App, haben sie das Abo-Ding ja auch komplett nach unten geschoben. Also, das ist ja, was weiß ich wo. Das ist schon verrückt. Aber ja. Das zeigt. Wenn ihr es auf YouTube gefunden habt, schreibt uns, sagt uns irgendwas, findet uns nur, wie gesagt, auch auf technikquatsch.de. Da könnt ihr auch gerne einen Kommentar lassen. Ja, dann denke ich mal, entlassen wir euch jetzt gerade in diese schöne, aber warme Nacht. Und ja, von meiner Seite euch schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Ja, und ich gehe meine Katze suchen und verabschiede mich auch. Bis bald.
Ciao.
Ciao.